Guten Morgen. Ursprünglich hatten wir gedacht, an diesem Sonntag machen wir ein richtiges Mosaikfest. Und zwar nach 2 Jahren Corona, Differenzen, Trennungen, Distanzen und so weiter, dachten wir, es braucht so etwas wie einen Reset oder einen Restart oder irgend sowas. Und dann raufen wir uns wieder zusammen als Kirche. Jetzt ist uns die Politik zuvor gekommen oder Coronavirus sehr zurückgedrängt. Wir sind schon wieder am uns finden irgendwie. Und dann haben wir noch gemerkt, oh, in dieser Zeit läuft viel. Wir machen jetzt nicht ein großes Mosaikfest, sondern Abschluss der Kinderwoche. Und auch sonst sind ja unterschiedliche Dinge unterwegs in unserer Kirche und drumherum. Und deshalb haben wir gefunden, okay, bleiben wir ganz cool auf dem Boden. Das Thema heute lautet gemeinsam unterwegs bleiben. Diese 2 Jahre Corona-Situation, das war eine Herausforderung und es hat gezeigt, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man als Gruppe, als Kirche zusammenbleibt und dass es durchaus sein kann, dass man zerfällt, sich vielleicht sogar zerstreitet oder zerfleischt. Ich bin ja in diversen Kirchen auch unterwegs als Berater und Begleiter in schwierigen Situationen und ich habe einiges erlebt jetzt in diesen 2 Jahren, was große Herausforderungen waren für die entsprechenden Kirchen. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, am Schluss haben wir einen Moment des offenen Mikrofons und da werden wir noch ein bisschen austauschen. Ich finde, wir haben diese Zeit relativ gut überlebt. Und, aber wir haben auch gemerkt, es ist nicht selbstverständlich, wir müssen irgendetwas tun, damit wir uns nicht verlieren, vor allem wenn man nicht gemeinsam Gottesdienste feiern kann, wenn man auf Distanz ist, wenn es über die Kamera geht, Livestream und so weiter, das sind große Herausforderungen. Es könnte eben auch anders sein, man könnte auch auseinanderbrechen oder sich trennen. Und von solchen Geschichten lesen wir in der Bibel auch. Wir sind zurzeit als Kirche, also schon Monate, in der Apostelgeschichte unterwegs. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, ein Abschnitt in der Bibel, wo berichtet wird, wie es bei den ersten Christen war. Also Jesus, Karfreitag, dann Ostern, auferstanden, dann Himmelfahrt und dann kommt die Zeit der ersten Christen und die wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Und mit diesen Geschichten sind wir schon länger unterwegs und fragen uns immer wieder, was ist eigentlich die DNA der ersten Kirche? Was hat das ausgemacht, dass da ein unscheinbarer Rabbi, man kann es nicht anders sagen, in Israel auftritt, nach 3 Jahren verschwindet und eine Weltbewegung ausgelöst wird. Wie hat die erste Kirche funktioniert und was können wir davon lernen? Und wir sind gerade so in den Kapiteln 12 bis 15 unterwegs und in diesem Abschnitt gibt es eine interessante Story. Da kommt ein Johannes Markus vor. Wir haben in unseren Texten den nicht so besonders beachtet, weil wir können nicht alle Details ausrollen. Aber der Johannes Markus, der wird da ein paar Mal erwähnt. Und ich möchte die Geschichte kurz skizzieren. Diese Karte wurde schon mal gezeigt in einer Predigt und da unten ist Jerusalem. Und diese Linien zeigen die Reisen des Apostel Paulus und Barnabas. Folgende Situation, wir befinden uns in Apostelgeschichte 12. Da ist da oben in Antiochien eine Christengemeinde entstanden. Nicht nur jüdischer Herkunft, also Christen, die vom Hintergrund Judentum herkamen, sondern auch sogenannte Heidenchristen haben sich da zusammengetan. Eine interkulturelle Gemeinde oder Kirche und der Paulus war da oben in Tarsus. Und der Barnabas ist hier in Antiochien und er holt ihn da runter. Und in dieser Zeit ist da unten in Jerusalem schwierige Situation entstanden. Es gab Verfolgung, also viel Druck. Die Gemeinde hat sich zerstreut, aber ein gewisser Kern blieb da zurück, denen ging es ganz schlecht. Und diese Kirche in Antiochien hat Materialien, Geld, weiß nicht, Dinge zusammengelegt. Und Paulus und Barnabas reisten da runter nach Jerusalem, hatten das ihnen überbracht, diesen Christen da in Jerusalem. Und dann reisten sie zurück nach Antiochien in ihre Heimatkirche. Und wir lesen da, wo sie, also zu dem Zeitpunkt, als sie abreisten, heißt es, Apostelgeschichte 12, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Lapidare Nebenbemerkung. Die nehmen den Johannes Markus mit, der war da in Jerusalem längere Zeit dabei, vermutlich aus jüdischem Hintergrund, zum Glauben an Jesus gekommen und war da bei dieser Kirche in Jerusalem dabei. Und dann geht er mit und Apostelgeschichte 13 passiert Folgendes: Barnabas und Paulus werden von dieser Kirche Antiochien ausgesandt auf ihre sogenannte, man nennt das so, die erste Missionsreise. Und da lesen wir, dass Johannes Markus mitgenommen wurde. Apostelgeschichte 13, sie reisen los und es heißt dann, sie hatten aber auch Johannes als Hilfe mit sich genommen oder bei sich. Und dann reisen die da los und das sind nicht nur drei vermutlich, sondern eine ganze Gruppe von Personen. Die reisen da runter ans Meer nach Seleucia, dann mit dem Schiff nach Salamis und da erleben sie herausfordernde Zeiten. Ziemlich viel Widerstand, zum Teil auch Erfolg, aber davon hat Markus Mosimann am letzten Sonntag ja gepredigt, über solche Situationen, was die da erlebt hatten auf dieser sogenannten Missionsreise. Und schon auf dieser Insel wurde das Leben ein bisschen hart. Also das Team von Paulus kriegte schon ordentlich Haue. Und dann reisten sie hier von Paphos weiter bis Perge. Da wurde es nicht viel besser. Also natürlich reagierten etliche Menschen positiv auf diese Nachricht, dass Jesus Christus der Messias sei und so weiter. Aber es gab auch ziemlich Widerstand. Und da oben in Perge hat sie Johannes den Ucki rausgehauen. Nein, da hat er festgestellt, jetzt langt's. Und er reist ab, der rote Pfeil ist der Johannes Markus. Lapidar, Nebensatz, heißt es da in Apostelgeschichte 13, Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Stell dir vor, wie es dem Paulus gegangen ist, vermutlich auch dem Barnabas. Da nehmen sie einen mit, einen jungen, dynamischen Mann und glauben, dass sie miteinander Großes reißen werden für das Reich Gottes und dann haut er ab. Also wenn ich Paulus wäre, wäre ich ein bisschen verrückt worden, gell? Hätte ich gesagt, nein, sorry, aber so geht es nicht. Er reist zurück nach Jerusalem, also ganz runter dort. So. Soweit die Geschichte. Ich komme dann nochmals darauf zurück. Drei Beobachtungen in dieser Geschichte und dann einen Schluss für uns. Trennungen passieren. Das gibt es. Auch in Kirchen, in Gemeinden, im Reich Gottes gibt es diese Situationen, wo wir uns trennen. Ich würde Johannes Markus nicht unterstellen, dass er aus lauter Faulheit, weil die Reise etwas zu anstrengend war, da weggereist war, sondern ich glaube, da spielten andere Punkte eine Rolle. Vielleicht war er einfach überfordert. Ich meine, das war ein Riesenstress auf dieser Reise. Das ging nicht einfach so flott, wie wenn man heute in die Ferien fliegt oder so. Riesenstress, vielleicht war er überfordert. Vielleicht kam Johannes Markus mit dieser neuen Situation, dass da plötzlich Menschen aus dem Heidentum zum Glauben an Jesus kommen. Und er mit jüdischem Hintergrund irgendwie, vielleicht hat er es nicht auf die Reihe gekriegt, dass das auch geht. Vielleicht war er einfach mit diesen Ereignissen überfordert, was da passiert war. Vielleicht kam er auch mit Paulus nicht zurecht. Ich meine, das muss man jetzt schon sehen, oder? Paulus, wie der beschrieben wird, das war so eine Dampfwalze oder so, eine Rakete oder irgendwie. Also der hat etwas bewegt. Das war so ein Alphatier. Ohne Paulus wäre vieles nicht passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen in seinem näheren Umfeld auch daran gelitten haben, unter dem Pioniergeist des Paulus. Vielleicht kam der Johannes Markus einfach mit Paulus nicht zurecht. War frustriert, wie auch immer. Er hatte Gründe für die Trennung, dass er da die Gruppe verließ. Sind wir ehrlich? Unter uns gibt es manchmal auch Gründe. Und wenn Menschen sich von einer Kirche trennen oder in eine andere Gemeinschaft gehen, wie auch immer, dann gibt das Gründe. Das ist nicht einfach so irgendeine Faulheit oder was weiß ich, sondern manchmal haben wir wirklich starke Gründe, dass wir sagen, wir können nicht mehr miteinander. Und wir haben das ja erlebt, diese Diskussionen in der Corona-Zeit, Pro und Contra, Impfung und all diese Dinge. Manchmal trennt man sich auch in der Kirche wegen Stilfragen, weil es nicht mein Musikstil ist. Es gibt ja ganz viele mögliche Gründe und ich möchte die gar nicht herunterspielen und sagen, ja komm, lass uns nicht so dumm tun, irgendwie, das geht schon, raufen wir uns zusammen. Nein, manchmal gibt es Situationen, da sind wir einfach überfordert. Manchmal habe ich schon erlebt als Pastor, da waren Menschen mit mir als Person überfordert. Einfach, ich habe nicht in ihren Rahmen gepasst oder mein Verhalten war zu schwierig für sie. Und dann haben wir uns getrennt. Das passiert. Und manchmal denke ich, vielleicht überfordern wir uns auch manchmal mit den Erwartungen aneinander. So, was die anderen alles müssten oder sollten. Die Vorstellungen sind weit auseinander, wie auch immer. Einfach eine Beobachtung, eine Feststellung, Trennungen passieren und lasst uns dann nicht zu schnell sagen, ja, das ist ganz blöd oder so. Es gibt wirklich Gründe, wenn Menschen sagen, ich kann nicht mehr oder will nicht mehr. Nur ein Punkt vielleicht. Vorsichtig, wenn wir uns trennen, dass wir dann nicht sagen, alle anderen sind das Problem, deshalb kann ich nicht mehr in dieser Paulusgruppe mitgehen. Es hat auch mit uns selber zu tun. Also Johannes Markus war ja überfordert, vermutlich mit irgendwelchen Dingen. Er hatte vielleicht Probleme mit Paulus. Also das Problem liegt nicht nur immer außerhalb, sondern oft auch innerhalb. Und wenn wir uns trennen, so schmerzlich das manchmal ist, und vielleicht ist es auch manchmal fairer, wenn wir uns trennen, lasst uns aber an dem Punkt auch vorsichtig sein und nicht immer denken, alle anderen sind das Problem, sondern wir sind immer Teil vom Problem. So, das eine erste Beobachtung. Eine zweite Beobachtung, wenn man sich trennt, sieht man auch in dieser Geschichte, dann lauern Gefahren. Jetzt stell dir vor, oder der Johannes Markus, der wandert da oben von Perge rüber via Antiochien. Ich glaube nicht, dass er da reingeschaut hat, sondern er ist straight away Richtung Jerusalem gegangen. Der hatte lange Zeit, zu Fuß oder so vielleicht, unterwegs, der hatte lange Zeit, darüber nachzudenken. Und ich stelle mir so das plastisch vor, der hat darüber nachgedacht, was der Paulus für ein Depp ist. Entschuldigung. Wie der mit uns Mitarbeitern umgeht. Das geht gar nicht. Und so entwickelt sich etwas. Und vermutlich hat der Paulus auch gedacht, also Entschuldigung, aber der Typ, wir haben so Hoffnung auf ihn gesetzt. Und der Paulus und Barnabas, die hatten ja auch zwischendurch mal Zeit, etwas nachzudenken und vielleicht sogar auszutauschen. Und ich stelle mir vor, der Paulus hat auch gedacht, Bilder sich gemacht. Was das für einer ist, Schwächling, hilft nicht mal mit. Und wenn es ein bisschen windig wird, dann schon fertig. Wenn wir aus Konfliktsituationen kommen, wenn wir aus frustrierenden Situationen kommen, wenn wir aus Situationen kommen, wo wir uns gegenseitig verletzt haben, uns nicht mehr treffen, sondern jeder geht seinen Weg, dann lauert die Gefahr, dass alle Beteiligten für sich denken, sich Bilder machen über, ich sage jetzt mal, die andere Partei und diese immer weiter ausbauen. Und es ist wie beim YouTube-Film schauen, oder? Und dann klickst du irgendwie, also machst du ein Stichwort, suchst etwas und dann schaust du dir diesen Kurzfilm an und dann schlägt er dir noch viel mehr vor von diesem gleichen Thema. Und je mehr du anschaust, desto mehr drehst du auf diese Seite und wirst immer einseitiger und meinst, aber du siehst das Ganze. Ist kompletter Irrtum. Du siehst nur einen kleinen Ausschnitt. Und das passiert uns oft auch. Auf dem Hintergrund von einer verletzten Seele wird das Denken oft immer schräger. Am Anfang falsch und dann immer weiter falscher über die andere Person. Und wir haben keine Möglichkeit, das zu verifizieren. Das ist eine große Gefahr. Und nicht selten passiert uns dann das, dass später noch Dinge sich ereignen, die geben einem gerade noch eins drauf. Apostelgeschichte 15, zweiter Anlauf zur zweiten Missionsreise. Paulus und Barnabas sagen, komm, wir gehen wieder auf die Missionsreise. Barnabas sagt, das ist eine gute Idee, wir nehmen den Johannes Markus wieder mit. In Jerusalem hat das stattgefunden. Und Paulus sagt, bist du wahnsinnig? Hey, einmal versagt, immer fertig. Vergiss es. Und dann lesen wir da in Apostelgeschichte 15, da kamen sie scharf aneinander. Also, musst dir das vorstellen, der heilige Apostel Paulus und der heilige Barnabas, die hatten einen Mordstreit. Ich würde mich sehr interessieren, was so die anderen Gemeindeglieder da ringsum gedacht haben in Jerusalem. Die haben sich vollgegeben. Und der Paulus hat gesagt, es geht nicht. Und der Barnabas hat gesagt, ohne Johannes Markus, nein. Und dann hat der Paulus irgendwann gesagt, okay, vergiss es. Statt Johannes Markus nehme ich den Timotheus mit. Und ich nehme an, der Johannes Markus hat das beobachtet. Was hat das mit seiner Seele gemacht? Der hat natürlich festgestellt, aha, ja, ja, gerade noch eins drauf, oder jetzt werde ich noch ersetzt. Und total auf die Seite geschoben. Also er wird nochmals verletzt, nehme ich an. Und das verstärkt nochmals dieses Weiterdenken über die andere Seite, über die andere Partei. Man denkt immer noch falscher. Und wenn solche Verletzungen noch dazukommen, wird es immer schlimmer. Und man hört und sieht in der Regel auch nur noch diese Verletzungen, die nachkommen. Es ist gefährlich, über andere nachzudenken oder vor allem über eine Gegenseite nachzudenken, wenn man sich getrennt hat und auf Distanz ist und das nicht mehr verifizieren kann. Einige von uns kennen das auch, wenn eine Ehe zerbricht, dann ist das oft auch so. Man spricht nicht mehr miteinander, sondern denkt nur noch übereinander oder tauscht sich mit Drittpersonen über die andere Seite aus. Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und diese Gefahr lauert immer bei Trennungen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man Schritte zueinander tun? Oder was braucht es, damit man irgendwie, vielleicht auch wenn man trotzdem weiter getrennte Wege geht, aber dass man wieder zueinander findet? Paulus und Johannes Markus, die haben sich wieder gefunden. Es ist aber nicht beschrieben in der Bibel, wie. Wir können nur Vermutungen anstellen. Aber jetzt, pass mal auf, jetzt schreibt der Paulus, also nochmal schnell zurück, zweite Missionsreise, der Paulus sagt, ich nehme nur Timotheus mit. Der Barnabas übrigens, der hat dann den Johannes Markus mitgenommen, aber eine andere Missionsreise gemacht. Gut, der Paulus nimmt den Timotheus mit. Viel später, Paulus ist im Gefängnis, vermutlich in Rom, schreibt er einen Brief an Timotheus. Der ist nicht bei ihm, also wirklich einige etliche Jahre später. Schreibt er an den Timotheus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Moment mal. Der Paulus, jagt ihn davon oder will ihn nicht mitnehmen auf die zweite Missionsreise. Und später sagt er plötzlich, wow, bring ihn mit mir, er nützt mir. Also ehrlich, ich finde das fies. Das ist fies. Zuerst will er nicht und dann ist er nützlich zum Dienst. Und die Frage ist, was ist da dazwischen passiert? Ich glaube nicht, dass sie viel Zeit miteinander verbracht hatten und dass sie in alle Tiefen miteinander besprochen haben, was dazwischen ihnen schiefgelaufen ist. Ich vermute etwas anderes, nämlich dass beide mit Hilfe Dritter gute Schritte gemacht hatten, um in den Zustand zu kommen, dass sie wieder zusammenarbeiten können, obwohl ganz viele Verletzungen geschehen waren. Bei Johannes Markus wissen wir, der Barnabas, der hat ihm geholfen auf diesem, ich sagte mal, Heilungsweg, inneren Heilungsweg, dass er darüber hinwegkam. Bei Paulus wissen wir es nicht. Aber Barnabas und Johannes Markus waren länger miteinander unterwegs und ich denke, da haben sie viel darüber gesprochen. Ich schlage 4 Schritte vor, welche ich auch vermute, dass bei beiden passiert sind. Vielleicht nicht so bewusst, aber dass sie nachher so produktiv zusammenarbeiten konnten und einander in die Hände arbeiten konnten, da muss etwas passiert sein. Und damit mache ich auch einen Vorschlag, was können wir tun, wenn wir uns getrennt haben. Es war ganz schwierig, wir haben uns Dinge an den Kopf geworfen und wir versuchen wieder einen Weg zu finden miteinander. Schritt 1, als erstes mal bei sich bleiben und bewusst den eigenen, natürlich auch den fremden Fehlern, aber vor allem den eigenen in die Augen schauen. Und bei sich bleiben und sagen, ja, das hat mich verletzt. Einfach das mal feststellen und nicht sofort sagen, der andere ist blöd, sondern mal als erstes, ich sagte mal, Verletzungen wahrnehmen, ehrlich sein sich gegenüber. Man muss aber auch nicht Fehler anderer für sich übernehmen, nur für die eigenen Verantwortung übernehmen. Also, erster Schritt, bewusst den eigenen Verletzungen und auch dem eigenen Beitrag, was man dazu geleistet hat, dass es zur Trennung kam, in die Augen schauen, das wahrnehmen, sich dessen bewusst machen. Dann das Zweite, sich versuchen bewusst zu machen, was hat mich eigentlich getroffen und was war vielleicht der Hintergrund. Oft ist es ja so, wenn wir uns trennen, dass wir sagen, du bist blöd, du machst mich verrückt. Also ich werde zornig wegen dir. So. Das Problem ist aber, ich werde ja zornig. Bei mir bewegen sich Emotionen. Bei mir drin passiert etwas. Und ihr erinnert euch, wir hatten schon mal vom roten Knopf gesprochen. Vielleicht schon öfters. Oder der Paulus hat offensichtlich beim Johannes Markus irgendeinen roten Knopf erwischt. Den Triggerpunkt und dann ist er explodiert und dann hat er das Zeugs weggeworfen und ist abgehauen. Ich werde ja verletzt. Das passiert bei mir drin und das passiert bei anderen Menschen vielleicht nicht genau gleich beim gleichen Thema, aber irgendetwas bei mir hat es angestochen oder angetriggert. Was ist das? Also der zweite Schritt ist, bewusst sich dem eigenen Thema stellen und fragen, was hat jetzt bei mir getriggert? Und der dritte Schritt ist, sich bewusst von dem lösen und das ablegen. Das heißt, mit seinem verletzten Herzen zu Jesus gehen und sagen, nur einer kann heilen. In mir drin ist jetzt ganz viel Verletzung, in mir drin ist Hass auf andere, auf diese Person, die mir das angetan hat. Und ich kriege das nicht weg. Das kriegst du auch in der Seelsorge durch Gespräche nicht weg. Da braucht es höhere Macht dazu. Jesus das Herz hinhalten und im Gebet ihm sagen, das hat mich so getroffen innerlich, ich bitte dich, dass du als der Heiler mein Herz berührst und heil machst. Ich habe das kürzlich erlebt, die andere Person, die weiß das gar nicht. Und eines Tages, ich habe nicht mal darum gebetet, habe ich innerlich gespürt, wie plötzlich der Heilige Geist offensichtlich mein Herz berührt hat und der Himmel war wieder offen. Also ich konnte mit dieser Person wieder problemlos reden, vorher war immer so ein Schleier drauf. Wunder passieren noch heute. Heilungswunder. Und erst dann, und das ist der vierte Schritt, erst dann gehen wir aufeinander zu und reden miteinander. Denn eins habe ich gelernt in den vielen Jahren als Pastor, wenn Menschen verletzt sind und dann versuchen, mit einer Gegenpartei, die auch verletzt ist, irgendwie diese Verletzungen zu klären, wird schlimmer. Wir kriegen es nicht hin, wir verletzen uns neu. Also heißt das, es muss zuerst so einen Johannes-Markus-Weg gehen, von Perge nach Jerusalem und dann noch länger auf der zweiten Missionsreise mit Barnabas, wo diese innere Veränderung stattfinden kann. Und erst dann können wir uns wieder aufeinander einlassen, weil wir uns ansehen können, ohne dass schon im Hintergrund etwas wartet, was noch drauf muss. Und dann kann man auch Beziehungen klären. Manchmal muss man sie klären, manchmal muss man auch gar nichts klären, weil es eben innerlich geheilt ist. Ich hatte gestern ein Meeting mit einer Frau getroffen, die habe ich vor etwa 15 Jahren in einer Kirche, also ich musste dort irgendwie eine Entscheidung mitfällen und das hat mit dieser Frau etwas gemacht, also es hat sie auch beruflich getroffen und das war wirklich ein interessantes Erlebnis. Also über die Jahre habe ich immer gedacht, sie trägt mir vermutlich etwas nach. Wir haben uns nie mehr gesehen. Und dann so dieses Gespräch. Und ich bin wirklich innerlich so ein bisschen nervös. Ich konnte ihr auch nicht ausweichen. Ist ja manchmal noch gut, gell? Auf sie zugegangen, habe sie begrüßt und so. Und im Verlauf dieses Gesprächs hat sie von sich aus diese Zeit angesprochen, wo wir eine schwierige Zeit miteinander hatten und wo ich Schuld hatte dabei. Also Schuld an ihrem weiteren Ergehen natürlich. Und sie konnte offen darüber reden. Und ich habe festgestellt, sie hat einen Weg gemacht, ich musste auch einen machen. Man muss ja auch mit den eigenen Fehlern, die einem bewusst werden, oder mit den Dingen, die man anderen antut, irgendeinen Weg finden. Und ohne dass wir es geklärt hatten, konnten wir offen darüber reden, dass es eine schwierige Zeit war und dass Gott uns beide beschenkt hat durch diese Schwierigkeit. Und ich habe ja gesagt, aber gell, so ist es nur geworden, weil du eine Entscheidung gefällt hast, nicht bitter zu werden an dem, was damals passiert ist. Und sie hat das bejaht. Paulus und Johannes Markus hatten beide einen Weg gemacht und am Schluss produktiv zusammengearbeitet. Das ist doch was. Wir ziehen einen Schluss daraus. Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen. Und ich habe mich gefragt, was verbindet uns als Kirche? Verbindet es uns, dass wir alle hier im Saal sind? Wirkt der Livestream trennend? Was verbindet uns eigentlich? Oder verbindet uns der Name der Kirche? Oder der Krishona-Begriff irgendwie, der wird ja nächstens beerdigt und es gibt einen neuen. Sterben wir jetzt auch? Oder was verbindet uns eigentlich? Oder der Musikstil? Oder wir Pastoren? Gemeinsame Erlebnisse, Themen, theologische Überzeugungen, ethische Überzeugungen, verbindet uns das? Ich würde sagen, es kann. Aber es ist nicht die Grundlage. Eins, was uns verbindet, oder es verbindet uns nur etwas, präziser eine Person. Der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, das ist das, was uns verbindet. Und alles andere ist Detail. Also wenn wir jetzt eine anständige Pfingstgemeinde wären, dann würdet ihr schreien, Halleluja. Das war jetzt die zentrale Aussage der Predigt, gell? Ich wiederhole es nochmal. Was uns verbindet hier in der Kirche, ist der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen. Und alles. Vielen Dank. So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil es wichtig ist. Und weil ich genug Situationen sehe, wo wir uns streiten wegen ethischen, theologischen Differenzen und Fragen und so, es ist es nicht wert. Natürlich kann man verschiedener Ansicht sein. Aber ich schlage vor, lasst uns miteinander einen Weg suchen, auch mit unterschiedlichen Sichten in verschiedenen theologischen und auch ethischen Fragen. Die sind oft nicht teilsentscheidend. Wir meinen es, aber es ist nicht so. Weil uns der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, verbindet, deshalb können wir gemeinsam unterwegs bleiben, auch mit unterschiedlichen Sichten, auch mit Zerbrüchen in unserem Miteinander. Und wenn Dinge passiert sind in dieser Corona-Zeit, wo wir einander wehgetan haben, wir können miteinander weiter. Das muss uns nicht ausbremsen oder trennen. Ich habe diese Woche einen Satz gelesen. Mühsam gemeinsam ist besser als einsam. Das ist es doch. Das Gemeinsame ist oft mühsam. Also sind wir ehrlich, auch unsere Kirche ist ab und zu mühsam. Und man fragt sich, soll ich mich wieder dem allem aussetzen hier? Es ist einfacher, zu Hause auf dem Sofa Livestream zu gucken. Kann man gern machen, das ist absolut kein Problem. Aber uns wieder zusammenzuraufen, gemeinsam ist oft mühsam, aber es ist immer noch viel besser als langfristig einsam. Lasst uns auf unser Miteinander Sorge tragen und das auch pflegen. Und dabei bleiben wir auch weiterhin unserem Motto treu. Das ist das Motto unserer Kirche und dem entlang leben wir. Und diejenigen, die das schon lange kennen haben oder können feststellen, da hat sich etwas reingeschlichen, ein Begriff. Am Anfang hieß es immer, Gott finden, erfahren, verändert werden und andere beschenken. Und irgendwie, ich glaube, das war mein Kollege Markus, hat er mal oben reingeschrieben, gemeinsam Gott finden. So im ersten Moment habe ich gedacht, sorry, aber du kannst nicht einfach unser Motto ändern. Der zweite Gedanke war, genau so ist es. Wir machen es gemeinsam. Wir suchen gemeinsam nach Gott, nach seinem Reden. Erleben es immer wieder, wie Gott in unserem Leben wirkt und wir teilen das auch gemeinsam. Und Veränderung ist ganz allein mühsamer, als wenn wir miteinander unterwegs sind oder bleiben können durch alle Zerbrüche hindurch. Und als Kirche schauen wir nicht nur auf uns, als Einzelpersonen nicht und auch als ganze Gemeinschaft nicht. Wir versuchen von dem, was Gott uns schenkt, weiterzugeben, andere beschenken. Möge Gott uns dabei gnädig sein, dass wir auf dieser Spur gemeinsam unterwegs bleiben können. Ich fasse zusammen. Gemeinsam unterwegs bleiben ist mühsam. Der zweite Punkt, Vorsicht vor den Bildern, die wir uns oft machen über andere, wenn wir keinen Kontakt haben, vor allem nach verletzten Situationen. Dann habe ich 4 Schritte vorgeschlagen zur Gemeinschaft. Wenn du die nicht mehr weißt und nachlesen willst, auf der Homepage ist das Predigtblatt, dort sind sie aufgeführt. Kannst du runterladen. Und uns verbindet der Glaube an den Auferstandenen. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr nach vorne kommt.